Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Robert.
Guten Morgen. Robert. Guten Mittag.
Guten Mittag, ja, okay.
Mahlzeit.
Dienstag, 16. Dezember, 11.45 Uhr haben wir. Das heißt, wir sind, wie sagen Sie bei Gemischtes Hack, immer fast live, wenn es veröffentlicht wird. Wir haben uns auf den Donnerstag festgelegt als Veröffentlichungstermin, von daher lange ist es nicht mehr. Wir sind in der Vorweihnachtswoche und trotzdem nehmen wir beide uns super gerne die Zeit, hier nochmal eine knappe Stunde über die Dinge zu reden, die uns so beschäftigen. Wie lief deine Woche, lieber Robert? Wie geht's dir?
Ich komme gerade aus einem richtig schönen Webinar zusammen mit Lukas Sigic von Onprio und mit Elias Indrich, KI live oder also ja alles rund um KI quasi. Und da haben wir mal aus unseren Sichtweisen wieder erzählt. Das haben wir schon mal gemacht und das war richtig cool. Und es ist halt wie unser Podcast, so nicht unbedingt einem Skript folgend oder eine starre Folie, Folienschlacht, sondern wirklich Fragen und dann reden wir aus unseren Perspektiven darüber. Also war wieder sehr, sehr schön, freue ich mich schon. Ich habe schon gesagt, ich hätte gerne einen dritten, vierten, fünften Teil.
Super. Genau. Das ist ja, also ich finde diese Webinare halt immer am besten tatsächlich, das mache ich mit der CRM-Praxis genauso. Natürlich bereite ich mich vor, bereite mir ein Thema vor, überlege mir den groben Rahmen. Und dann geht's eben darum zu gucken, zu zeigen, was geht. Dann kommen die Fragen und dann entwickelt sich das halt immer weiter. Ich nenne es jetzt mal autodidaktisch, was falsch ist, aber es entwickelt sich automatisch immer weiter in die richtige Richtung. Und das finde ich halt so spannend, wenn man solche Webinare macht.
Ja, es ist ja fast schon Workshop-Thema dann oder Diskussionspanel oder sowas. Also da kommen einfach auch, das Schöne ist ja, man redet dann, man kriegt dann von dem anderen was mit und auf einmal kommt so, ach cool, das kann man ja verknüpfen. Oder das kann man ja noch so machen. Oder da fällt mir noch additional, ergänzend etwas dazu ein. Das ist ja so wie bei uns auch in unserem Austausch. Wir eskalieren uns ja nach oben, also nach vorne. Du fängst mit einer Idee an, dann sage ich, oder können wir ja das auch machen. Und dann fällt dir auf einmal die Pipedrive-API mit 165 Endpunkten ein.
Du schreibst nochmal 130.
Okay, fast. Genau. Das ist ja das Coole. Das ist ja das Vermengen von Ideen zu sinnvollen Sachen. Und das Schöne fand ich halt auch, und da sind wir ja auch so weit vorne, das ganze Thema sinnvoll aufzusetzen, dass halt nicht alles KI ist. Dass es auch Prozesse gibt, die man anders abbilden kann, wo man keine KI braucht. Plus das Thema Datenschutz, weil das wird mir in letzter Zeit zu häufig vergessen.
Ja, ich glaube, das Thema Datenschutz ist so ein Thema, das wurde sehr, sehr lange sehr, sehr heiß gekocht. Und wie immer, wenn der Mensch dann irgendwann zu viel von etwas hat, dann ist ihm vollkommen egal. Und ich glaube, das ist gerade ein Riesenproblem. Und das Thema KI ist halt auch noch so neu. Es gibt keine Patentlösung. Also was du eben gesagt hast mit, wir entwickeln etwas weiter, das ist ja auch Dinge, die ich KI-technisch abbilde, sind für dich vollkommen uninteressant. Die willst du einfach gar nicht wissen, weil ist nicht Teil deines Daily Doings. Ne? Das Thema KI ist aber so neu, dass wir alle halt noch nicht so richtig, oder was heißt wir alle, die meisten noch nicht so richtig wissen, damit umzugehen. Ich habe eben noch bei Insta einen Reel gesehen, wo es hieß, ich meine KI zu kennen, dabei fiel mir auf, ich google seit einem Jahr einfach nur mit ChatGPT. So, und das ist ja das Schöne, wo man einfach mit KI richtige Dinge bauen kann, wenn man es für einen selber macht. Und das ist mit diesem Workshop-Charakter, was du gerade sagst, ist super cool, die Dinge zu machen, die für denjenigen spannend sind und nicht für alle. Weil ich glaube, es gibt wenig, was für alle spannend ist.
Ich fand es ja jetzt auch spannend, von dir zu hören. Der Gag unter uns ist ja, ich habe hier eine Google Doc mit Podcast Andys Redaktionsplan. Und tatsächlich ist es fast unmöglich, mit Andi einen Redaktionsplan, Sendungsplan aufzubauen. Wer es aber geschafft hat, war Donner.
Vielleicht hattest du die falschen Argumente.
Ja, wahrscheinlich. Ich heiße nicht Donner.
So, vielleicht ist auch das. Was wir gemacht haben für diese Woche, ihr Lieben, ist mal die Idee zu sagen, natürlich wollen wir weiter reden, wie uns die Schnauze gewachsen ist. Ich glaube, da bleiben wir auch bei. Und wir werden uns mit Sicherheit auch immer wieder so verlieren. Aber vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinbringen als in den letzten beiden Wochen.
Jetzt, wo wir Ton haben, können wir das auch richtig machen.
Genau, wir haben Ton und im Vergleich zu letzter Woche, wo wir es versprochen haben, jetzt auch wirklich Video. Müssen wir mal dazu sagen, ich hatte ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir jetzt Video haben, was aber leider dann doch nicht geklappt hat. Das lag dann an Tonproblem. Aber Robert hat sich ein neues Mikrofon gekauft. Ich habe mein Mikrofon hier wieder sauber aufgestellt. Wir haben die Kameras an. Ich glaube, heute kriegen wir es wirklich hin.
Ich hoffe, es starb und wir haben ja extra eine Testaufnahme gemacht. Von daher hoffen wir mal, dass die Testaufnahme nicht besser war als das, was jetzt rauskommt. Aber es wird klappen.
Da bin
Wie
sicher.
Ist deine Vorweihnachtswoche? Hast du irgendwas mitgenommen, was cool ist?
Dass bald Weihnachtswoche ist? Nein. Du hast das letzte Woche so schön gesagt, dein Kalender hat Burnout. Also ich habe diese Woche noch 2 Kickoff-Termine, morgen und übermorgen jeweils, wo ich dann nochmal 6 bis 7 Stunden mit Kunden zusammensitze. Stresst mich gerade in mir drin ein bisschen, weil auch noch viel abzuarbeiten ist und sowas. Und ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich habe tatsächlich mir vorgenommen, die Weihnachtsferien so wenig wie irgendwie möglich zu arbeiten und die Zeit mit der Familie und den Kindern zu verbringen. Deswegen ist gerade noch alles ein bisschen hektisch, aber na, hab ja noch 3 Tage, 3 Nächte. Ist doch noch alles gut. Ist doch alles easy und entspannt. Es bringt ja nichts. Aber du hast eben schon gesagt, hier im Hintergrund sieht man es, ich habe mir ein Moosbild gebaut und sowas.
Mit dem Moos nichts los.
Ja, die Dinger sind dristteuer, glaubt man gar nicht.
Ja.
Was aber funktioniert, wenn man einen Kumpel hat, der einen 3D-Drucker hat, dem einfach die Buchstaben zu geben, die er drucken soll, sich dann beim Bauhaus für ein paar Euro Moos kaufen und das Ganze für ein Apfel und ein Ei selber bauen. Wie immer, machst du es selber, ist es günstiger, als wenn du es kaufst.
Das stimmt. Nee, ich finde die Moosbilder auch ganz cool. Aber ja, preislich ist das einfach schon brutal. Also
ja, genau. Aber das war so das Thema. Wir hatten letzte Woche über das Thema Vertrieb gesprochen. Und da kamen so 2, 3 Leute, die mich darauf angesprochen haben, ob wir da mal tiefer reingehen können.
Mhm.
Was wir mit Wohlfühlvertrieb meinen. Und das hat Donner mir vorgeschlagen. Und auf Donner höre ich einfach. Dass wir beide mal so ein bisschen über das Thema Vertrieb mal tiefer reingehen. Was meinten wir letzte Woche mit Wohlfühlvertrieb, mit nicht pushen, drücken? Ich glaube, da sind wir beide uns ja ähnlich, haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, dass wir das nicht machen. Aber dann lass mal gucken, was man da als Makler vielleicht draus mitnehmen kann. Aber was meinst du mit Wohlfühlvertrieb?
Also was ich ganz oft gehört habe in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ich bin der Anti-Seller. Ich bin kein Verkäufer. Ich rede ja jetzt eigentlich auch, bis auf jetzt im Podcast oder so bei Workshops und sowas, da rede ich gerne, aber ansonsten rede ich gar nicht so viel. Was ich glaube, was aber auch bei Immobilienmaklern gut ist, wenn du viel und gut zuhören kannst. Also, dass du gar nicht derjenige bist, der viel redet, sondern der zuhört, Dinge zusammenbringt und dann die richtigen Fragen stellt. Und ich glaube, das kann ich gerade gut. Und am Ende fühlen wir uns ja wohl, wenn uns die Beachtung geschenkt wird. Und wenn jemand anderes aber die ganze Zeit redet, dann liegt ja die Beachtung eigentlich bei ihm und nicht bei dem anderen. Von daher versuche ich schon so, dass das Wort oder die Gesprächsmacht immer dem Kunden zu geben oder senden, also dem Gegenüber. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema. Und das andere, weswegen ich so Anti-Seller bin vielleicht auch, also ich mache nicht dieses klassische Push, ich rufe niemanden an und sage, hier, du brauchst mein System, das ist das Geilste und überhaupt. Hier die Vorteile und hier und überhaupt, ne? Dieses Langfristige, also dass die Leute sich wirklich bei mir wohlfühlen, dass wenn sie eine Mail von mir kommen, wissen, ah, das ist doch der Typ hier, der mit der Kappe und der macht das und das und da ist wieder eine sinnvolle Information, da ist ein Podcast, da ist ein Video, da ist eine Mail, ne? Also ich bin jetzt beim 247. diese Woche gewesen, also den ich geschrieben habe, der geht erst am Donnerstag raus, aber jo, und über lange Zeit aufbauen, nicht mit der Axt durch die Tür, sondern Vertrauen hast du es, glaube ich, letztes Mal. Also verkaufen durch Vertrauen. Und das ist ja am Ende, ne? Wenn ich jemandem vertraue, dann fühle ich mich wohl.
Aber wie kannst du denn dann überhaupt Geld verdienen? Die ganzen Instagram-Sales-Gurus erklären mir doch, das geht nicht. Ich muss nachhaken, ich muss Follow-ups haben, ich muss da Kontaktpunkte schaffen. Das heißt, du kannst ja gar kein Geld verdienen. Wenn du irgendwie Hilfe brauchst, sag Bescheid. Aber ich glaube, es funktioniert auch so ganz gut, oder?
Ja. Ich stelle dir denn für heute eine Rechnung. Nein. Was auf Instagram passiert oder was auch auf LinkedIn passiert, sind wir da mal ehrlich, das ist SOAR. Also da gibt es diese Abkürzung SOAR, schnell und hektisch reich werden. Ne? Also da wird mal irgendwas aus dem Boden gestampft und dann wird es verkauft als die neue Lösung für alles und schießt mich tot. Aber am Ende ist es halt einfach nur ein Teil abgebildet, der mal kurz funktioniert, aber nicht zu Ende gedacht ist. Und ich versuche eher langfristige Sachen. Also wenn jemand zu mir sagt, hier, ich brauche Leads, dann sage ich, ja, das ist schön. Wenn du jetzt aber ganz schnell Leads brauchst, dann bin ich wahrscheinlich eher der Falsche, weil das funktioniert nur, indem du Leads kaufst. Wenn du aber weg willst von der Abhängigkeit von Leadportalen, dann bin ich der Mann. Aber das funktioniert nicht auf morgen oder übermorgen, wenn du vorher noch nichts gemacht hast, sondern das ist was Langfristiges und Mittelfristiges. Deswegen meine Kunden, zum Teil habe ich die schon seit 4 Jahren, einige noch länger. Also.
Also ja, genau das, diese Nachhaltigkeit finde ich ja so schön. Also wir hatten ja letzte Woche auch über KI-Caller nochmal gesprochen und ich hatte diese Woche wieder 3 KI-Caller, die mich angerufen haben. Also wieder 3 neue Nummern auf meiner Blocklist. Ich glaube, dieses Hard-Selling oder Push-Selling oder wie man es auch in der Fachsprache nennt, keine Ahnung, funktioniert, wenn du ein billiges Produkt hast mit viel Masse. Also dir ist egal, ob 90% der Menschen dein Produkt doof finden, weil du hast 100.000 angerufen. Und wenn davon 10% kaufen, ist alles gut. Ich habe auf der On-Office-Roadshow in Köln war es, schönen Grüße an Julia Graf an der Stelle, wir haben, glaube ich, 4 oder 5 Stunden fast gequatscht, die ganze Zeit immer mal wieder zwischendurch, haben geredet über On-Office, über Prozesse, über Automatisierung, Familie, Standorte, das Maklerleben war wunderschön. Und dann habe ich mich verabschiedet, weil ich meinte, ich fahre jetzt nach Hause. Und dann guckt sie mich an, ja jetzt, warte mal, was machst du jetzt nochmal ganz genau? Also es war wirklich so, dass wir stundenlang geredet haben und nicht einmal gepitcht. Ne? Aber ich finde das total wichtig, dass man einfach erzählt, was so geht, was funktioniert, was man macht. Aber zu jedem Dienstleister passt der richtige Kunde und ich glaube da ganz fest daran, dass man irgendwie zusammenfindet und dann auch über lange, lange Jahre zusammenarbeitet.
Ja, das ist halt so, da gab es mal diesen Kaltakquise ist das Äquivalent zu einem One-Night-Stand oder irgendwie sowas. Okay. Kriegst nicht mehr zusammen, aber dieses halt mal schnell ins Bett zerren, eine Nacht und dann hupp und weg. Und das machen viel zu viele da draußen, aber man erkennt die relativ schnell. Also wenn es aufgesetzt ist, wenn die mich unter Druck setzen, ne, und so weiter. Also du hast jetzt gerade hier die Cold Caller nochmal gesagt. Ich hatte jetzt auch einige Kunden, die mir geschrieben haben, dass gerade wieder eine baulich Masterclass zu Ende sein muss. Weil die jetzt wieder verstärkt halt diese, hier, du bist mein Testkunde und nur in deiner Region und 30 Leads in 5 Tagen und sowas. Also da passt das auch wieder zu bestimmten Leuten, aber will ich das sein oder will ich das nicht sein? Und gerade die eher langfristig denken und nicht in den kurzen Erfolgen, die sind, glaube ich, auch dann am Ende als Immobilienmakler zum Beispiel erfolgreich, weil sie dann einfach mehr Empfehlungen, ja. Wenn ich mich um jemanden kümmere, dann kriege ich von dem auch Empfehlungen.
Es geht ja gar nicht darum, dass man irgendwie faul rumsitzt und nichts tut. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man diese Art von Vertrieb, die wir gerade beschreiben, nicht verwechselt mit, ich setze mich in mein Büro, an meinen Schreibtisch, lächle nett und warte, dass Kunden reinkommen. Darum geht's ja gar nicht.
Nee, anders. Also ich würde auch behaupten, dass wir relativ viel machen. Wir machen nur halt andere Sachen. Also ja. Wir auch gratis rausgeben an Mehrwerten und sowas, ist ja beim Immobilienmaklern genau dasselbe, dass ich halt sagen kann, ich mache als Immobilienmakler, mache ich Vorträge, mache ich, lade ich die zu einem Kundentag oder was auch immer ein oder sowas, mache den IHK-Ausbilder und sowas. Da gibt's ja ganz viele Beispiele. Ne?
Ja, und gerade dieses Thema Kundenevents finde ich mega gut. Und da kann man halt so ganz kleine Sachen machen. Ich habe einen Kunden, der macht, die haben einen ihr Büro in einem Altbau und die haben einen Kamin. Die machen im Winter, also ab Oktober bis März, machen die einmal im Monat einen Kaminabend. Kaminabend heißt, jeder, der kommen will, darf kommen. Es gibt Häppchen, bis zu 30 Leute können sich anmelden. Gibt Häppchen und Getränke und wir reden jetzt hier nicht von Kaviar und Lachs und was weiß ich nicht alles, sondern ist auch gerne mal eine Mettstulle. Das ist wirklich alles dabei, sodass es einfach ein entspannter Abend ist und die Leute den Makler kennenlernen, der immer ein bisschen über seine Arbeit erzählt, der da einfach auch menschlich ist und dann immer in regelmäßigen Abständen Fachleute hat, die irgendwas erzählen. Energetische Sanierung, Immobilie geerbt, all solche Dinge. Und das ist tatsächlich ein riesen Kundenmagnet geworden bei denen, weil die Leute darüber Vertrauen aufbauen. Und man redet ja immer von 7 bis 8 Kontaktpunkten mit einem Dienstleister, den man haben muss, bevor man ihn dann wirklich beauftragt. Und das ist ein wunderschöner Newsletter. Also ich schreibe meine Newsletter genau wie du, wirklich noch per Hand. Die sind nicht, also ich habe es dann jetzt mittlerweile teilautomatisiert, zumindest die Ideenfindung und sowas, aber es ausarbeiten. Rechtschreibung. es ist manchmal leichter, nicht mit einem weißen Blatt Papier anzufangen, sondern schon mal eine Idee von der KI zu kriegen, was kann man tun. Aber jeder Newsletter hat bei mir den Anspruch, dass er auch wirklich einen Mehrwert liefert. Also dass dann irgendwie ein kurzes 2-3 Minuten Loom-Video drin ist, wie setze ich das denn um? Jedes Webinar hat bei mir den Ansatz, es soll einen Mehrwert bieten. Ich lüge nicht, ich freue mich, wenn mich Leute darüber beauftragen. Aber muss man nicht. Man kann nur mit dem Wissen aus Webinar und Newsletter wirklich was tun. Was hältst du davon, wenn Makler die Immobilieneinwertung bepreisen?
Gib mir ein Beispiel.
Ich habe das jetzt zweimal gehört in den letzten paar Wochen, dass jemand gesagt hat, ich mache keine kostenlosen Immobilienbewertungen. Was ja viele als Pull nutzen und sagen, weißt du was, bei mir gibt es eine kostenlose Einwertung. Und ich habe viele gehört, die gesagt haben, ich mache das nicht mehr. Die Einwertung kostet 249 €, außer ich bekomme einen Auftrag. Dann mache ich es kostenlos.
Kann man machen. Damit kann man sich natürlich abheben gegenüber den anderen. Man muss es halt gut kommunizieren, warum das jetzt 249 € kostet. Die Idee ist super. Gerade mit dem, wenn du mir dann einen Auftrag gibst, egal ob jetzt oder in 10 Jahren, dann wird es verrechnet.
Mhm.
Sind ja keine Summen, ne? Da geht es ja bloß quasi um das Signal. Wir wollen jetzt keinen Bewertungstourismus, nenne ich es mal. Also von daher, zum Abheben und sowas finde ich gut. Wenn man dann noch die Vorteile ausstellt, sowohl auf der Zielseite oder in dem Werbemittel, ist das legitim, definitiv.
Ich habe im ersten Moment nämlich gedacht, das widerspricht komplett meiner Idee. Ne? Also meiner Idee von Mehrwert liefern und wir sind Dienstleister, also erstmal dienen und leisten, um dann was rauszuziehen. Aber tatsächlich, je mehr ich dann drüber nachgedacht habe, so die letzten Tage, wenn man das entsprechend gut kommuniziert, wie du es gesagt hast, und wirklich verkauft mit, dafür kriegst du aber halt auch nicht einfach nur eine E-Mail von mir, sondern bekommst ein Dossier über deine Immobilie mit verschiedenen Wertansätzen, mit verschiedenen Ideen, mit einer genauen Erklärung, wie ich da hingekommen bin. Also wenn ich etwas für 249 € verkaufe, muss da auch was drin sein. Ich fand das ganz spannend. Du machst ja zum Beispiel auch ein Langdoc-Webinar und hast das ja auch bepreist. Ganz, ganz klein, aber du hast es bepreist.
Ja.
Was ja sonst nicht deiner Art ist. Aber ich fand es total gut, weil dieses Webinar hat so viel Mehrwert. Dass ich, also dieses Thema Langdoc oder KI, das finde ich tatsächlich, da muss man manchmal dann ein Preisschild dranhängen, um den Wert rauszustellen. Aber halt nicht übertreiben. Wieder, ich bleib dabei in erster Linie als Dienstleister dienen und leisten.
Genau.
Das ist das Wichtigste.
Nee, also mit dem Langdoc ist ja, ich meine, das sind 39 € und davon habe ich noch 25% Rabatt gegeben, wer möchte. Von daher, das ist ein Obolus, aber ich habe gesagt, das mache ich jetzt mal nicht gratis. Und das Witzige ist tatsächlich, dass es dann auch nochmal andere Leute erreicht hat, die schon lange nicht mehr mit mir in Kontakt standen oder die vielleicht Mehrwert drin gesehen haben, weil jetzt ein Preis dahinter ist. Weil grundsätzlich die Langdoc-Grundlagen, die hatten wir beide schon vor 4-5 Wochen freitags mal im kostenfreien Seminar, also im Webinar gemacht. Und jetzt ist halt, gut, die Vorbereitung und sowas, die ich jetzt dafür gemacht habe für Donnerstag, die ist um Längen mehr als das, was wir da zusammengebaut haben. Das war ja Freestyle. Und deswegen, sage ich mal, ist dann so 35 € ist verschmerzbar, weil alleine, wenn ich nur einen Punkt rausnehme, hat mir das schon das 10-fache gespart an Zeit.
Und dann hat es ja auch einen Wert und dann ist es auch fein.
Ja, genau.
Ich habe letztens gelesen, sei ehrlich, auch wenn es weh tut. Und diesen Satz habe ich mir tatsächlich auch im Vertrieb angewöhnt. Wenn etwas nicht geht, versprecht nicht, dass es geht. Es macht keinen Sinn, es fällt jedem auf die Füße. Und alles das, diese Art von Vertrieb, die Robert und ich hier gerade besprechen, sind für mich so dieses Thema Markenbildung, Langfristigkeit, Nachhaltigkeit. Sodass man guten Gewissens auch in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren noch Umsatz mit dem tut, mit dem macht, was man kann. Und deswegen Ehrlichkeit. Und wenn was nicht geht, sagt's.
Das war ja großes Thema damals. Ich komme ja aus der Softwarebranche. Und da hat man das auch, der Vertrieb hat halt verkauft und seine Ziele waren halt, Lizenzen zu verkaufen. Ich als Support, als Consultant, der dann das Ding einrichten muss musst du die Versprechen des Sales umsetzen. Das war aber manchmal gar nicht möglich, weil wir bestimmte Funktionen gar nicht hatten oder so. Was haben wir gemacht dann irgendwann? Wo hat es besser geklappt? Gerade in Projekten, wir haben die Stelle des Sales Consultants gehabt. Das war ich manchmal. Und wir sind mit den Sellern rausgefahren zu Gesprächen, um dann quasi zu bremsen oder doch mal Gas zu geben, aber immer zu überwachen, was da denn kam und ob das denn realistisch ist. Und das war dann so authentisch, dass es halt dieses Engelchen und Teufelchen gab. Ne? Der eine wollte halt verkaufen, klar, ist sein Job, ist ja auch richtig, das könnte ich in dem Fall, hätte ich es gar nicht machen können. Und der andere guckt aber auch so ein bisschen aus Kundensicht und übersetzt das. Und das war ganz cool.
Okay.
Und jetzt, wo du selbstständig bist, jetzt mit nicht vielen Team, also einem Teammitglied oder sowas, da ist es ja genau dasselbe. Du bist ja selber verantwortlich für das, was du da draußen verkaufst. Und wenn wenn du Blödsinn laberst da draußen, dann wird es dir selber auf die Füße fallen. Du bist selbst verantwortlich. Wenn man in einer größeren Struktur arbeitet, mehr an Verkäufern, mit mehreren Leuten, die im Backoffice arbeiten und so weiter, dann ist das ein Riesenthema. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch, aber da bin ich zu wenig drin, da müssen wir uns mal vielleicht jemanden einladen, der da viel mitmacht, so Personaler oder so. Das ganze Thema Vergütung, weil nur weil vorne jemand reinholt, heißt das nicht, dass es dann auch sinnvoll ist, was er macht. Ne? Und vergüte ich den jetzt für jedes Objekt, das er reinholt, oder vergüte ich auf Basis, was wirklich verkaufbar ist?
Und das ist, dass ich was verkaufbar ist. Ich sage das jedem meiner Kunden und auch in jedem Webinar, wo es um dieses Thema geht, sei ehrlich, auch wenn es weh tut, heißt für mich, für Makler, wenn der Kunde einen Preis haben will, wo du dir sicher bist, du wirst ihn nicht erzielen, dann ist das nicht dein Kunde. Dann setze ihn auch wieder Vorlage, guck in 4 Monaten, ob es das Objekt noch gibt und ruf ihn dann an und frag ihn, ob er noch mal Zeit für dich hat. Und ob er jetzt vielleicht doch noch mal bereit ist, mit einem ordentlichen Preis zu reden. Aber ihr verbrennt euch so sehr die Finger, wenn ihr mit Objekten an den Markt geht, die ihr entweder 6 Monate habt, weil der Preis nicht passt, oder mit Preissenkung um Preissenkung um euch schmeißt. Das macht keinen Sinn.
Manchmal ist ein Nein halt wirklich ein Nein und nicht die Abkürzung für noch einen Impuls notwendig, ne? Also.
Ein Impuls notwendig, das ist schön, das kannte ich nicht.
Ja, das sind so doofe Verkäufersprüche. Das ist wie, du musst den Kunden so schnell über den Tisch ziehen, dass er die Reibung als Nestwärme empfindet.
Die Reibungshitze, ja, das kenne ich nur aus der Personalführung tatsächlich. Du musst den Mitarbeiter so schnell über den Tisch ziehen, dass er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet.
Den kann ich, ja.
Also wir hatten jetzt gerade mal gesagt, Mehrwert, bevor wir verkaufen.
Ja.
Seid ehrlich mit den Kunden. Und jetzt dein Lieblingswort, glaube ich, das habe ich von niemandem so oft gehört wie von dir. FOMO, keine FOMO. Robert, was ist FOMO? Ich muss es googeln.
FOMO, fear of missing out. Also ist im Prinzip, ich könnte was verpassen, die Angst, ich könnte was verpassen. Wenn ich das Objekt nicht annehme, dann nimmt es ein anderer und der wird erfolgreich sein. Der wird, oder bei uns ist es ja so quasi, da bringt jetzt jemand diesen neuen Prozess raus und der ist so geil oder das Tool und noch ein neues Modell von ChatGPT und ich muss sofort alles stehen und liegen lassen. Also immer die Angst, irgendwas zu verpassen. Und das ist, das kann krank machen tatsächlich.
Auch
ich habe mich inzwischen tatsächlich abgelegt, weitestgehend, indem ich mir den FOMO-Score einfallen lassen habe für mich, wo ich kritisch hinterfrage, ist das jetzt wirklich so oder ist das auch noch okay, wenn ich es nächste Woche erst angehe? Und das hat relativ viel Stress rausgebracht. Und das Coole ist, es gibt auch den du musst mal kurz überbrücken, hast du FOMO?
Nee, ich sehe es im Vertrieb halt immer so, diese klassischen Instagram-Hooks, die ihr seht. Das ist für mich das Triggern von FOMO. Also wenn dann irgendwer sagt, wenn du das nicht tust als Makler, dann wirst du 2026 nicht mehr da sein. Oder wenn du sagst, das machen jetzt alle, das brauchst du auch. Und wenn ihr das mit euren Kunden entsprechend macht, das ist kein schönes Verkaufen. FOMO, Fear of Missing Out. Fear ist Angst. Und mit Angst verkauft man nicht. Also ich weiß, dass das in vielen Marketing-Ligen immer noch so praktiziert wird. Ich bin der Meinung, in unserer Branche darf man nicht mit Angst verkaufen.
Ja, Das ist, wenn du jetzt nicht verkaufst, die Preise werden fallen. Also auch in meinen Ads und sowas, klar, man könnte jetzt Clickbait ohne Ende machen, aber am Ende kriegst du die Leute dann mit Angst rein und das sind dann die schwierigsten Kunden oder die schwierigsten Gespräche am Ende.
Glaube ich auch.
Also wenn man nicht angewiesen ist auf wirklich den letzten, auf das letzte Objekt, was man eigentlich nicht haben will, aber man braucht, ja gut, manchmal muss man auch über seinen Schatten springen, aber es darf nicht zur Gewohnheit werden. Also, ne.
Hast du schon mal Kunden abgelehnt?
Sehr oft. Tatsächlich. Ich bin sehr ehrlich, manchmal zu ehrlich. Ich habe auch Kunden schon mich ausgeredet. Einige wollten dann umso mehr. Das war ein bisschen doof.
Ja. Ja,
FOMO. Nee, weil ich halt dieses klassische Wo-Leads, ne? Mhm. Ja, ich helfe bei Leads, also Lead-Generierung von Eigentümerkontakten oder überhaupt Kontakten über die Immobilienbewertung zum Beispiel. Aber ich verspreche sie nicht. Also wenn jemand zu mir sagt, ja, ich will da Leads für 20 Euro, für 50 Euro oder sowas, dann sage ich, kann ich dir nicht liefern, weil das ist also funktioniert nicht. Weil wenn ich das versprechen könnte, würde ich es entweder selber machen, beziehungsweise ich könnte es dir auch auf Erfolgsbasis geben. Und spätestens dann, das ist nämlich vorbei. Und deswegen, nee, sage ich ganz ehrlich, nee, das und das und das. Ich setze es so und so und so auf, so arbeiten wir zusammen. Und das kann man erwarten, aber ich kann es dir nicht versprechen.
Okay.
Und dann kommt man zusammen oder nicht halt, ne? Aber also ist auch ganz oft, dass einfach die Versprechen von anderen soll ich umsetzen. Spätestens dann sage ich halt, nee, das geht nicht. Das ist deren Versprechen, dann mach's mit denen, ne? Ja, genau. Aber nochmal zum FOMO ganz kurz, ich hab's gefunden. Also, das ist so mein Wort für 2026. FOMI, Fun of Making Impact.
Das ist ein schönes Wort. Das ist schön.
Habe ich von Robert Seger geklaut. Also ist nicht von mir.
Ja,
aber schön. Das fand ich sehr schön. Fun of Making Impact. Und das ist ja das, was wir machen. Wir haben den Podcast, wo wir ein bisschen labern, wo wir aber auch, glaube ich, ein paar gute Impulse mitgeben, also auch schon hatten. Mhm. Und wir haben Webinare und so weiter. Das ist Impact und es macht uns Spaß, glaube ich. Also ansonsten wird man jetzt hier nicht zusammensitzen.
Genau, und tatsächlich, ja, ist ein schönes Wort. Mir macht es halt immer Spaß, wenn dann Leute, ich hatte letztens jemanden, der mir bei LinkedIn geschrieben hatte, ob ich habe es ja bei einem LinkedIn-Post von mir gemacht, ich habe nicht gesagt, kommentiere bitte, damit du das Video bekommst. Das mache ich ja nicht, aber das schreibe in die DM, ne? Da habe ich nichts von in der Reichweite, aber das Video zu posten war mir zu blöd. Ich wollte ein bisschen sehen, wer es sich anguckt. Und da waren einige, die gefragt haben, dann hatte ich es geschickt und bei 3/4 der Leute kam dann wirklich, okay, cool. Und dann hatte ich ihm geschrieben, du, ich habe auch einen wöchentlichen Newsletter zu PropTech, zu OnOffice, kannst du dir gerne, sag Bescheid, dann schicke ich ihn dir zu. Und dann haben die ersten Newsletter bekommen und meinten, okay, krass, wo kann ich denn da einen Termin buchen? Ja, geht nicht über den Newsletter, also habe ich ausgeschaltet. Also ne, dieser Newsletter ist eine ganz normale Mail mit Mehrwert.
Aber das ist doch dein Funnel dann.
Ich brauche keinen Funnel, mein Funnel.
Ja, aber das ist doch ein Funnel.
Ja, klar ist das irgendwie ein Funnel, ja. Aber er ist halt nicht hochpsychologisch genau so angelegt, um die tiefsten Instinkte zu triggern. Weißt du, was ich meine?
Ja, du machst das intuitiv.
Ja, das kann sein.
Weil du halt Spaß hast, den Leuten Impact zu bringen.
Also ich habe tatsächlich Spaß daran, diese Videos hier zu machen. Kurze 3-4 Minuten Loom-Videos, wie man in OnOffice, wie man in PropTech irgendwas selber einstellen kann. Das macht mir eine Heidenfreude. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil da sind so viele Funktionen in den Tools, die Leute nicht wissen, die man sinnvoll nutzen kann. Und das macht mir Spaß, beziehungsweise nein, anders. Mich ärgert es, wenn Leute es nicht tun. Also mich ärgert es, wenn Leute unnütz Geld für ein Programm ausgeben, was sie nicht nutzen.
Das ist aber tatsächlich, also gerade das Onboarding, jetzt springen wir schon wieder ganz schön, aber das Onboarding in so eine Software oder in Prozesse ist, glaube ich, auch immer so, das Schwierigste, weil die Leute da reinzukriegen, ist das eine, die Daten da reinzubringen, okay. Aber dann, dass die Leute auch die sinnvollen Funktionen finden. Also, was haben wir denn nicht alle? Früher gab es, also bei Flowfact damals, gab es das Steuerung D.
Ja.
Das hat das Datum hingeschrieben mit meinem Benutzerkürzel. Das heißt, wenn du eine Notiz hattest oder ein Dokument, wo mehrere was kommentiert haben in der Notiz, hast du einfach Steuerung D hingeschrieben und dann, also gemacht und dann hat jeder sein Ding und du wusstest, wer was wann.
Das ist cool.
Ne? Also total simpel, wusste keiner.
Ja.
Ne? Und dann hast du es denen mal so gezeigt und, ach, das ist ja cool, habe ich immer manuell geschrieben. Ich so, hm.
Ja, und das ärgert mich halt immer, wenn jemand viel Geld für eine Software ausgibt. Das ist wie so ein Porsche im zweiten Gang fahren. Das bringt halt, kannst du machen. Funktioniert, also du kommst auch von A nach B. Macht dir das Leben aber nicht leichter. Und allein das Thema, wir hatten, Entschuldigung, wenn ich da jetzt zu tief gehe, ich hoffe, es wird nicht zu tief. Ich hatte das Thema aber eben in dem Webinar. Custom Fields, also Custom Felder, also benutzerdefinierte Felder anlegen im CRM. Macht total Sinn. Jeder möchte etwas anderes von seinem Kunden wissen. Jeder möchte bei der Immobilie andere Daten sehen. Vielleicht hier nochmal ein Notizfeld, da ein Checkfeld. Die kann man sich anlegen, so viele man will. Also ich bin bei OnOffice mal an eine Grenze gekommen, da waren wir aber über 900 noch was Felder. Also selbst angelegte Felder. Damit fängt es schon an, das CRM zu individualisieren, zu deinem CRM zu machen. Oder auch die Ads, die du hast, auch da musst du die Leute aber ja onboarden und ihnen erstmal erklären, was du tust und was alles möglich ist und in welche Richtung es gehen kann. Und im Final muss ja jeder
nicht
selber entscheiden.
Nicht ganz so krass wie bei dir, aber ja.
Ja, also ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich sitze jetzt morgen 6 Stunden, 7 Stunden mit einem Kunden zusammen, da fahre ich hin und dann entwickeln wir seinen Prozess. Übermorgen genauso, letzte Woche in München genauso. Und das finde ich halt wichtig, dass man das macht. Das kann natürlich eine CRM-Software oder eine Software an sich ganz schwer leisten.
Aber wenn du jetzt sagst, du hast gerade gesagt, du hast die Grenze der Felder bei PropStack ausgenutzt. Wie gehst du daran? Weil 900 Felder anlegen klingt jetzt erstmal meinen Ohren so ein bisschen so, ist es wirklich notwendig? Wie gehst du davor, dass es nicht too much wird? Also, dass es dann in so einen Feldermüll ausartet?
Ganz einfacher Satz. Ein Feld, kein Pflichtfeld ist, ist ein Schwachsinnsfeld. Also jedes Feld muss einen absoluten Mehrwert haben. Mhm. Du kannst dir aber ja dynamisch Felder anzeigen lassen oder nicht. Also du kannst zum Beispiel sagen, weißt du was, bei einem Familienhaus, was ich in der Vermarktung zum Kauf habe, in der Vermarktungsart wohnen. Da brauche ich keine Mietrendite. Da brauche ich keine Kaltmiete, Nebenkosten, Heizkosten. Diese Felder gibt es, aber nur bei der richtigen Objektart oder im richtigen Status. Also es gibt ja auch Felder, die brauche ich am Anfang, aber am Ende nicht mehr. Also klassisches Beispiel, Aufbereitungscheckliste brauche ich am Anfang im Status Aufbereitung. Sobald das Ding in der Vermarktung ist, kann ich die mehr oder minder ausblenden. Weil das Ding ist durch, die Aufbereitung ist erledigt. Andererseits realisierter Kaufpreis zum Beispiel brauche ich am Anfang nicht als Pflichtfeld, brauche ich aber am Ende, bevor es zum Notar geht.
Mhm.
Das sind dann, da kann man Felder für anlegen, die man dann dynamisch anzeigen lässt, wenn es wichtig ist. Damit es nicht zu viel wird.
Und wie stellst du sicher, also das ist auf jeden Fall für die ganzen Leute, die mit vielen individuellen Feldern auch arbeiten, vielleicht interessant. Wie stellst du sicher, dass du zum Beispiel nicht aus Versehen Felder hast, die du doppelt anlegst, die aber eigentlich das Gleiche machen? Also dokumentierst du das Ganze oder machst du das quasi, ich habe eine Excel-Liste, wo die Prozesse drin sind und dann mache ich mal durch, aber ich mache keinen Quercheck?
Nein, jedes Feld wird dokumentiert, was es tut. Im Vorfeld schon. Und dann prüfen wir, ob wir es nicht vielleicht nochmal anders anlegen können. Also oder anders nutzen können. Ne? Das war auch ein Extremfall, muss man an der Stelle sagen. Also, also normalerweise sind es weniger Felder. Aber musst das halt hart dokumentieren. Aber diese Dokumentation ist sowieso wichtig. Wenn du ein CRM komplett umbaust, musst du es dokumentieren, damit der Nächste weiß, was passiert. Und damit ein Onboarding? Nein. Ja, natürlich. Also tatsächlich gibt es Projekte, wo ich mehr oder minder, wenn die Projekte ganz neue Dinge haben, die ich noch nie gemacht oder noch nie bei einem Kunden umgesetzt habe, formuliere ich so, wo ich dann wirklich live beschreibe, dann sitze ich hier und baue es um und rede dabei, so wie jetzt hier in mein Mikro und meine KI hört mit und weiß dann, was ich gerade tue und baut daraus dann die richtigen Dokumentationsmerkmale auf. Funktioniert wunderbar.
Könntest du ja, das war dann so jetzt mein Blitzgedanke, könntest du deine Dokumentation quasi nehmen und die KI mit PropStack oder OnOffice, also mit dem CRM, verbinden und prüfen, ob alles da ist oder ob was fehlt, ob was falsch sein könnte und so weiter. Weil solange du es noch manuell anlegst, ist ja immer die Gefahr auch, dass du da mal einen Fehler machst.
Nicht nur die theoretische Gefahr, so ehrlich müssen wir sein. Das sage ich aber auch jedem Kunden vorneweg. Wenn irgendwo 300 Felder, 90 Prozesse, 90 Formulare angelegt werden, dann wird es irgendwo mal einen Fehler geben, ganz sicher. Aber ja, man könnte die theoretisch dann PropStack und oder OnOffice mit meiner KI, also mit Langlog in dem Fall, verbinden und sagen, du weißt, was es geben müsste, prüfe, ob alles da ist. Ist möglich. Keine schlechte Idee.
Ja, also so ein Qualitätscheck. Also ich mache das auch bei meinen Prozessen, dass ich einen Kritiker immer dabei habe. Also wenn zum Beispiel ein Inhalt erstellt wird, idealerweise ist dann nochmal jemand dabei, ein Assistent oder was auch immer, der da drüber guckt, ob das denn sinnvoll ist, was ich da gemacht habe oder was der andere gemacht hat. Und idealerweise, so als Tipp, wenn ihr Texte oder sowas von ChatGPT erstellen lasst, lasst es nicht von ChatGPT prüfen, sondern von Claude oder von irgendwas anderem.
Ja, gute Idee. Das ist gar nicht schlecht. Das ist so, als wenn ich meine eigenen Texte gegenlese oder meiner Mutter meinen Text gebe zum Gegenlesen. Die wird immer sagen, das ist der beste Text, den es gibt. Vielleicht dann nochmal. Ich möchte noch zwei Sachen ansprechen, wenn ich darf. Einmal, qualifizierst du deine Kunden oder potenzielle Kunden im Vorfeld? Ich hatte eben so hart gefragt, hast du schon mal Kunden abgelehnt? Das hast du ja bejaht, ne? Aber machst du eine Art Qualifizierung vielleicht auch unterbewusst?
Ja, unterbewusst auf jeden Fall. Also das Schöne ist ja eben dadurch, dass ich jetzt nicht irgendwie Listen bekomme von Immobilienmaklern, die ich dann anrufe im baulichen Manier, sondern dass die Leute schon mal irgendwo einen Berührungspunkt mit mir hatten. Also sei es, die sind auf Dundee angemeldet oder bei vielen Immobilien, sind bei uns in der Gruppe auf Facebook oder sie haben mein Newsletter, also die haben ja immer irgendwo schon mal mit mir zu tun gehabt und da ist immer irgendwo eine Verbindung. Ich guck mal kurz, woher er kommt oder sie kommt. Aber ansonsten sollte ich denjenigen noch nicht kennen, dann spricht man miteinander, schreibt miteinander und dann entwickelt sich daraus schon relativ schnell das Gefühl, passt nicht.
Ja.
Sowohl für mich als auch für den Kunden.
Weil mir ist das so aufgefallen, ich qualifiziere doch tatsächlich relativ hart vor, habe ich immer das Gefühl. Dass ich halt wirklich merke, hat jemand wirklich Bock darauf, weil das bringt natürlich auch eine Umstellung mit sich, ne? Also was ich tue, so ein komplettes CRM umzubauen, das bringt halt auch eine harte Umstellung in der Arbeitsweise im Zweifel mit. Für die Mitarbeiter zum Beispiel.
Ja, aber kann man das nicht aus dem Gespräch rauskriegen?
Ja, genau, aber das ist also im ersten Call, versuche ich schon auf gewisse Signale zu achten, ganz, ganz stark. Und das ist auch das, was ich jedem Makler rate. Im ersten Gespräch mit dem Eigentümer, achtet auf Signale, wo ihr schon denkt, das passte mir gerade nicht. Und dann müsst ihr euch nachher überlegen, ob das was Wichtiges war oder was Unwichtiges. Und dann muss man halt auch mal zum Eigentümer vielleicht Nein sagen, auch wenn Immobilie und Preis stimmen.
Ja, ist halt, ja, wenn da jemand sagt, ja, meine Schwester, die muss da auch noch zustimmen. Spätestens dann sollten die Alarmglocken.
Ich sitze nächste Woche mit dem Pastor zusammen, weil das Kirchenland.
aber ich glaube, die erfahrenen Makler, die haben das schon im Unterbewusstsein drin, glaube ich. Also ich finde ja schön, der Andreas Hubert macht gerade auf LinkedIn sehr viele schöne Posts in diese Richtung, so aus dem Maklerleben, bisschen selliger, sage ich mal. Und also das lohnt sich durchzulesen tatsächlich.
Definitiv. Ich hatte tatsächlich eben genau schön gesagt. Ich hatte eben bei dem Thema, als du erzählt hattest, dass man Fragen stellen muss, hatte ich tatsächlich seinen LinkedIn-Post hier auch mir mal aufgemacht, weil ich den eigentlich nochmal zitieren wollte. So Makler, die 80% reden im Erstgespräch und 20% zuhören, verkaufen ihre eigene Bestätigung und nicht ihre Leistung. Also man will bestätigt werden in dem, dass das, was man tut, richtig ist. Das war, fand ich, einen sehr cleveren Satz tatsächlich.
Du, das findest du aber übrigens auch auf Websites wieder. Geh mal auf eine Webseite von einem Makler und guck mal, wie es anfängt. Wenn da steht, wir sind die Besten, wir sind ihr und so weiter, ich bin der, bla bla bla, dann weißt du schon, da geht's nicht um den Kunden, sondern erstmal um sich. Also wer wirklich seine Startseite aufbaut, um sich selber zu huldigen oder um sich hervorzubringen, sollte die Startseite dringend überarbeiten. Immer für sie mache ich das und das. Ne? Also da gibt's ja auch wieder dieses, habe ich beim Herrn Kräuter gelernt, in meiner Sales-Phase, dieses Vorteil-Merkmal-Zeuge. Also zum Beispiel ist halt der Makler, der verkauft dein Haus nicht, das ist die Leistung. Aber er verkauft es zum besseren Preis, er verkauft es stressfreier. Also sagst du halt, stressfreier Verkauf ihres Hauses, das sagten auch, und dann Google-Rezensionen, ne, so der Klassiker. Aber auch dieses für sie, weil wenn ich auf die Webseite gehe, da muss es um mich gehen, da muss es nicht um den Makler zuerst gehen, ne? Der soll mir ja sagen, warum ist er der Beste, aber nicht auf diese Art und Weise ins Gesicht platzen, ne, hier, ich bin der beste Macker am Dorf.
Ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, muss ich ehrlich sagen, meine Startseite gecheckt und tatsächlich genau das erlebt, dass der erste Block ist, warum ich das tue, was ich tue. Danach kommt ganz viel, was es bringt. Kann ich dir jetzt sagen, hat aber gar nichts irgendwie mit dem Ego-Problem zu tun, sondern war einfach so kein Einstieg gefunden, womit fängt man an. Und, ja,
ne, bei
muss
dir
ich mal Weihnachten meine Leuchtstelle überarbeiten.
Ihr CRM sinnvoll automatisiert oder ihr CRM auf Autopilot.
Ja, genau. Ja, da, das
Sprache
kommt
Zeit auch als durch, Spare Zeit durch CRM auf Autopilot für Immobilienmakler. Hast du im Prinzip alles drin. Und dann sagst du, ich bin der Andreas, ich bin genau der Richtige, weil...
Ja, ist schon richtig. Ich überarbeite die Seite nochmal.
Bin ich gut. Ich habe auch gerade bei mir geguckt, ich habe es ganz neutral gehalten.
Ja, ist ja auch okay. Ist ja auch vollkommen fein. Also das, ja, ist dann so. Duzt du oder siehst du generell?
Ich bin Ossi.
Das heißt?
Dass ich tatsächlich erstmal beim Sieben aus, ich kenne denjenigen, und wirklich auch warte, bis mir das Du angeboten wird.
Ehrlich?
Und da ist es tatsächlich fast egal, ob jünger oder älter.
Okay.
Ich weiß nicht warum, aber dieses direkte Du und so weiter, das ist, also, nee, immer erstmal sie, es geht dann schnell aufs Du meistens. Aber ich brauche ein bisschen, da bin ich Ossi. Also das ist genauso wie, dass wenn jemand anderes redet, tendenziell halte ich meine Klappe und warte.
Okay, tatsächlich muss ich da jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin Rheinländer und ich duze. So. Ja,
deswegen bist du Rheinländer.
Genau. Ja. Also das ist dann immer sehr, sehr schnell tatsächlich ein Du, das ist mir immer relativ wichtig. Ich finde dieses Sie ein bisschen sperrig. Ist natürlich nochmal Immobilienverkauf, ganz andere Nummer. Ich finde es aber gar nicht schlimm. Ich habe mehrere Kunden, wo wir die Mails jetzt komplett umgestellt haben ins Du. Und
gegenüber deren Kunden?
Genau.
Spannend.
Keinerlei negative Erfahrung. Oder wo wir ein Lokalkolorit reingebracht haben. Also du sitzt in Hamburg, dann beginnt die Mail mit Moin. Du sitzt in Bayern, dann beginnt die Mail mit Servus.
Servus. Ah, du wirst lachen, das hatten wir gerade. Mit Luca von Europa, die haben den, den Telefonassistenten und die bauen ihre Telefonassistenten ja auch mit Dialekten und Stimmen, also in eigenen Stimmen. Und den Sachsen, den hat er ja schon gehabt, da hat er ja mit Star Wars und sowas. Und der hatte aber jetzt einen Wiener Schmäh. Das zieht mir die Schuhe aus. Also nichts gegen Wiener, aber Wiener Schmäh, das zieht mir die Schuhe aus.
Okay.
Beim Zuhören. Also da kräuselt sich alles. Aber das klang echt richtig gut und die machen das jetzt auch im tief bayerischen Dialekt. Das wird cool.
Okay.
Und das ist dann natürlich auch nochmal für so eine Telefon-KI nochmal eine geile Sache. Du machst es jetzt mit der schriftlichen Variante. Ich finde schon, dass das, wenn ich mit den Eigentümern vor Ort, dann ist es gut, wenn ich auch deren Sprache spreche. Und
ja. Das ist ja genau das. Was will denn der Kunde? Was will dein Kunde? Was will der Kunde des Maklers? Was will mein Kunde? Und ich glaube, unterm Strich, die meisten wollen einfach irgendwie, dass wir menschlich fair miteinander umgehen, dass wir ordentlich miteinander reden. Und das Gefühl, gerade bei den Eigentümern, kriegen sie doch am ehesten, wenn du nicht da im Anzug mit Krawatte da sitzt. Also ich glaube, das will kein Eigentümer mehr. Mag ich mich täuschen, mag auch da welche geben, die es wollen. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Gepflegt, aber nicht übertrieben.
Im besten Falle schon frisch gewaschen. Das wäre schon schön, die Haare schön gemacht.
Ja, da kann ich nicht mit dienen.
Das sind, glaube ich, so Sachen, das ist ja ganz, ganz klar. Aber dass man nicht durch solche Sachen versucht, irgendwie zu punkten, also das macht ja keinen Sinn.
Wobei auch da wieder die Zielgruppe bestimmt das Ganze. Wenn du Luxusmakler bist und da im Hoodie ankommst, ungünstig wahrscheinlich. Ne? Also wenn man sich einen Mache Ferkic oder Marcel Remus und so weiter, also da ist ja quasi, da spielt das ja schon mit rein. Aber selbst Marcel Remus zum Beispiel, der ist halt auch nicht mit Schlips oder sowas unterwegs, sondern er ist stylisch, er ist luxuriös unterwegs, aber jetzt nicht Altbacken. Ich denke aber, es gibt auch Dinge oder Themen, wo man dann vielleicht doch mal mit der Krawatte oder sowas auftauchen muss beim Termin. Aber ich glaube, das wissen die dann schon. Aber beim Normalen, ich glaube, da ist es halt ja normal auf Augenhöhe gegenüber sein. Ist ja das Lustige, das ist, ich war jetzt mal seit Ewigkeiten wieder auf der Bank, also auf einer richtig physischen Bank, nämlich bei der Sparkasse hier. Und die hatten alle Sneaker an. Also
Ja,
weiße
geht doch
Sneaker
nicht.
mit dem Sparkassenlogo drauf. Da war ich erstmal so, ja, okay. Und die hatten jetzt aber auch nicht Krawatte, Sakko oder sowas, sondern halt eine Hoodie. Fand ich für eine Sparkasse, also ich fand das super, weil mich hat das immer genervt, wenn da einer dann im Sakko oder was auch immer war. Das war immer so eine Distanz irgendwie. Und so war es ein lässiges Gespräch und alles easy.
Ich war
Also.
letzte Woche bei Michael Perkmann, dem Makler mit den kurzen Hosen in
Ah.
München. So, Micha läuft nur in kurzer Hose rum. Micha hat Punkrock-T-Shirts, Micha hat Batman-T-Shirts. Und das ist natürlich auch eine Art der Vorqualifizierung seiner Kunden, wenn wir mal ehrlich sind. Also der Anzugträger wird ihn nicht beauftragen.
Eher nicht.
So.
Aber er hat seine Zielgruppe, wie du sagst.
Und damit schaffst du halt, glaube ich, für dich und für die anderen ein viel besseres Erlebnis, wenn du mit Leuten arbeitest, die durch sowas vielleicht in der Vorqualifizierung schon rausfallen. Also du bist auch, weiß Gott, nicht der Typ, der im Anzug rumrennt.
Nee, zum Glück nicht mehr. Ich habe
Ich einmal im
tatsächlich
Jahr,
meine
aber mehr oder weniger.
Anzüge in die Spende gebracht.
Ich trage einmal im Jahr Anzug, im besten Fall das beim deutschen Immobilienpreis, dann aber auch Smoking übrigens die letzten Jahre. Aber ansonsten nicht. Also ich sitze jetzt ja auch hier, ihr seht ja, wenn ihr das mit Video guckt, im Hoodie. Und das ist auch vollkommen okay. Ich glaube, da hat keiner ein Problem mit. Aber man muss sich natürlich immer seinen Kunden entsprechend ein bisschen anpassen. Bin ehrlich, wenn ich morgen zum Kunden fahre, habe ich auch kein Hoodie an.
Nicht?
Oh, so fair wollen wir sein. Nee, ich suche gerade noch welche, die ich bedrucken lassen kann. Mit für, oder besticken vielmehr.
Meine Kappe ist ja auch bestickt. Das ist nicht gedruckt, das ist bestickt. Also für normale Sachen hätte ich jetzt Spreadshirt gesagt, da habe ich mein ganzes Zeug bestellt. Ich glaube, die können auch sticken. Sticken, nicht sticken.
Die können auch sticken. Ja, hoffe ich mal. Aber dann ist das tatsächlich so ein Thema, was ich wirklich spannend finde, wenn man dann auch sowas macht. Du siehst es ja auf den Veranstaltungen, auf denen wir ganz oft ja unterwegs sind, ja auch mittlerweile da alle Dienstleister irgendwie in T-Shirts oder Hoodies rumlaufen und eben ihr Logo drauf haben. Fertig.
Ja, oder wie bin ich beim Business Beats in Aachen rumgelaufen? Ich war eine wandelnde Litfaßsäule, ich hatte QR-Code drauf. Und bei 2 Meter hat dann doch einer der andere geguckt und konnte dann.
Ach, war ein QR-Code, da musstest du Abstand nehmen, um das zu scannen.
Ne? Nee, aber muss mal gucken, ob es zu einem passt oder nicht, und wie dezent es ist oder sowas. Ein Logo finde ich zum Beispiel immer ganz cool, ne? Also so, also ich Logo finde ich okay, hätte ich jetzt Schriftzug, wäre nicht so meins. Da muss man mal gucken, dass man nicht in diese Ingenieursschiene rein rutscht, dass man dann hier am Graben TÜV oder Vorwerk stehen hat.
Oh. Mit kurzärmeligem Hemd. Oh.
Ja, gut. Genau, nee, also ordentlich auftreten ist, glaube ich, klar bei uns allen. Aber es
Aber,
darf auch mal lässig sein.
genau. Und tatsächlich scheut euch nicht davor, mal was zu ändern. Also scheut euch nicht davor, jetzt gleich oder in den Feiertagen, über die Feiertage mal eure Mails zu nehmen, eure Mailvorlagen und vielleicht mal eure Anrede zu ändern. Scheut euch nicht davor, mit Social Ads oder mit Social Media Sachen ein bisschen lockerer zu werden. Einfach mal machen.
Gibt's auf Social Media noch Makler oder Firmen, die die Leute siezen? Echt?
Deswegen kam ich auf das Thema, habe ich nämlich gestern noch gesehen. Ich habe den Namen leider nicht gemerkt, würde ihn jetzt aber auch nicht laut nennen. Aber da war nämlich genau, sie suchen das und das. Und da habe ich irgendwie gedacht, das passt. Also man muss sich aber dem Kunden anpassen, das verstehe ich schon. Aber auch ein bisschen dem Medium, auf dem man gerade kommuniziert. Also ich schreibe meine E-Mails natürlich ein Stück weit anders, als ich meine WhatsApps schreibe. Ich schreibe meine LinkedIn-Beiträge ein Stück weit anders, als ich ein Instagram-Reel machen würde. Auf TikTok bin ich nicht, aber stelle ich mir vor, ist wahrscheinlich nochmal einen Ticken lockerer. Und ich glaube, da muss ich dann darum ein bisschen anpassen. Ich habe das jetzt bei Insta gestern oder vorgestern gesehen, dass dann kam, sie suchen jemanden, der ihr Haus verkauft. Erster Reflex ist, jemand, der gesiezt werden will, ist nicht bei Instagram. Sind auch nicht, sind sehr, sehr Schwarz-Weiß-Aussagen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Scheut euch da nicht vor. Probiert mal was aus.
Ja.
Und ja, vergiss mir das Thema Markenbildung.
Aber ich glaube, es kommt auch auf die Region drauf an. Also hier unten, hier im Badener Land, oh, Schwarm, also dass du da direkt beim Du bist, hier wirst du ja nach 10 Jahren immer noch angeguckt, als ob du neu wärst, obwohl du schon seit 10, 20 Jahren da wohnst.
Was macht der Fremde hier?
Naja, muss man ausprobieren, ja.
Aber genau das finde ich halt tatsächlich mal so ein Punkt. Ausprobieren, A-B testen, mal gucken, ob es ein Problem ist. Ich meine, was soll passieren? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass mein Reel nicht funktioniert, dass mein LinkedIn-Beitrag nicht funktioniert, dass mal vielleicht auch ein Eigentümer sagt, nee, du, das war mir zu locker. Okay, aber wenn du so locker bist, warum nicht?
Definitiv.
Und tatsächlich, wo ich wirklich jeden drum bitte, Wohlfühlvertrieb hat nichts damit zu tun, Leads liegen zu lassen, aber eben nicht pushy werden. Das finde ich, glaube ich, geil. Also niemand versucht, einen Vertrag reinzuquatschen in den Maklervertrag.
Wenn du jetzt nicht, naja, jetzt immer wieder bei dem D-Thema. Okay. Ich hätte noch ein Streitthema.
Okay, lass uns noch ein bisschen streiten, finde ich gut.
Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind auf der gleichen Länge, aber was ist? Es ist kein Streit, es ist ein kontroverses Thema. Hm? Mac oder Windows?
Okay.
Also ich sage ja immer, ich habe Mac, weil ich will arbeiten und nicht Updates installieren.
Hm?
Das ist so meine Warte. Und mein Mac, der läuft jetzt toll, seit 4,5 Jahren echt schnurrt immer noch wunderbar. Ich behandle ihn jetzt nicht zu liebevoll. Also der kommt immer mit, wird immer in die Tasche reingeworfen und hin und her. Ich habe noch nicht neu installieren müssen. Ich habe also tatsächlich eigentlich fast nie Probleme. Und wenn ich mir überlege, was ich mit Windows-Zeug für Probleme hatte, alleine schon mal mit der Konnektivität und dann musst du noch den Treiber installieren und das und hin und her. Uff, also so hier mein neues Mikro, das für den Ton heute verantwortlich ist.
Mhm.
Das ist halt einfach, Stecker dran läuft.
Boah, wir können darüber streiten, wenn du willst. Also,
okay, los geht's.
Ich komme ja aus einer Branche der Steuerberatung, da funktioniert Mac schlicht und ergreifend nicht, weil die branchenführende Software, die DATEV, darauf nicht läuft. So, das heißt, ich war ja jahrelang...
Jeder hat seine Donner.
Genau, ich war ja jahrelang gezwungen, Mac zu ignorieren. Hatte privat einen MacBook und ein iPad und ein iPhone und was weiß ich nicht alles, aber immer ein Windows-Rechner. Jetzt bin ich ein großer Fan von schönen Dingen und habe mir dann vor 2 Jahren, glaube ich, knapp von Samsung einen Laptop gekauft, der das Samsung, Galaxy Book Ultra irgendwas. Genauso ein Aluminiumgehäuse wie das MacBook zum Beispiel. Und ich bin ehrlich, ich habe es mir nur gekauft, weil es genauso schön aussah wie ein MacBook. Und habe dann aber natürlich auch immer stolz und stramm behauptet, weil die Specs waren die gleichen, also die Ausstattung war mehr oder weniger die gleiche wie bei einem MacBook. Das Ding ist genauso gut wie ein MacBook und sieht auch noch so schön aus. Super. Bis ich dann vor 3 Monaten zum Mac gewechselt bin.
Irgendwann kriegen wir euch alle.
Und ganz ehrlich, ein paar Dinge zugeben muss. Also ich habe ja den Lüfter von dem Ding einmal gehört. Das war aber, weil sich OneDrive aufgehangen hatte, also wieder ein Microsoft-Produkt. Die Konnektivität ist halt genial. iPhone, iPad, MacBook, Kopfhörer. Das ist halt alles in einem. Du kannst auf dem iPhone was kopieren und auf dem Mac einfügen. Das ist doch genial. Aber wie kommst du drauf?
Weil ich es immer mal wieder habe. Ich hatte es jetzt mit meinem lieben Elias Intrich, der hat auch ein MacBook, aber er hat jetzt überlegte er sich, ob er zum Beispiel auf iPhone wechselt. Der hat ein Samsung auch irgendwas, glaube ich, gehabt jetzt. Und überlegt jetzt doch, weil er das alte iPhone von seiner Frau in der Hand hatte und es auf einmal so geil war. Ob er jetzt doch das große iPhone nimmt. Und da habe ich gesagt, ja, mach. Wenn du arbeiten willst, mach. Weil das Zusammenspiel zwischen den Systemen, das ist einfach so, ich möchte es nicht mehr missen. Und wie gesagt, also ich will auch keine Updates installieren oder Treiber oder sowas. Das funktioniert hier einfach alles und zwar seit Jahren. Ne? Und deswegen, und öfter sehe ich das halt immer noch, dass die Leute so mit ihrem Windows da durcheinander kommen oder da ein Problem und Virus oder was auch immer. Wo ich sage, schafft euch doch einen Mac an. wenn du jetzt nicht in einem großen Firmennetzwerk bist, wo es wirklich Probleme gibt, dann den Mac als einzigen Mac in ein Windows-Netzwerk einzubringen, das ist was anderes. Wenn du Spezialsoftware hast, wie Datev oder sowas, die halt auf Mac nicht laufen, okay, man könnte natürlich mit Terminal-Server arbeiten und so weiter, ist aber dann auch wieder eine Verlegenheitssache oder mit Emulation und sowas, aber gut. Aber wenn du jetzt das normale mittelständische, kleine oder mittlere Unternehmen hast, ich würde inzwischen immer sagen, nur noch Mac.
Ja, vor allem ganz im Ernst, es ist ja mittlerweile aber auch so, dass 90% der Rechenlast gar nicht mehr auf dem Rechner selber stattfindet.
Ja.
Also wir nutzen alle Cloud-Software ohne Ende. Wenn ich überlege, denk mal 15, 20 Jahre zurück, ja, wir sind so alt, wir können das noch, da musstest du noch Sachen auf dem Rechner installieren von CD-ROM. Ich habe letztens meiner Tochter Encarta 99 erklärt. Encarta war Wikipedia auf CD-ROM.
Hey, ich habe das Brockhaus noch irgendwo rumstehen. Oh. Das war auf Print.
Ja, aber da brauchst du so wirklich Rechenkapazität auf so einem Rechner. Ne? Brauchst du ja, wenn du ihn jetzt zum Arbeiten nutzt, nicht. Und da kann ich nur sagen, ich hatte das irgendwann, bin ich nach Berlin gefahren mit der Bahn, habe 6 Stunden in der Bahn gearbeitet, bin zum Kunden gegangen, habe da nochmal 4-5 Stunden gearbeitet am Rechner, bin ins Hotel gegangen, hatte eine Videokonferenz abends spät noch. Ich muss das Ding nicht aufladen. Und da ist so ein MacBook, muss ich ehrlich sagen, schon gut. Also, ja, wir können streiten, es gibt einfach, stell dich drauf ein, was du brauchst. Mach das, was du brauchst und nicht irgendwas. Nutz nicht irgendeine KI-Lösung, die dir nichts bringt. Analysiere, was du brauchst und entscheide dich dementsprechend.
Was ja auch wieder, du hast von Fobo gesagt, ist ja genau dasselbe, ne? Bloß weil jetzt Mac nutzen, heißt es nicht, dass Mac für dich auch das Richtige ist. Am Ende ist es ein Arbeitsmittel.
Ja, das habe ich letzte Woche gelernt, als mir Cola über die Tastatur gelaufen ist. Aber sie hat es Gott sei Dank überlebt. Aber da war auch der Gedanke, ja gut, wenn es kaputt ist, muss man halt irgendwie reagieren. Ist halt ein Arbeitsmittel, ne? Also Cola, nicht MacBook.
Also ganz böse sage ich das immer zu meinem Auto. Ein Auto, das ist für mich kein Statussymbol oder sowas. Mhm. Das ist für mich einfach mein tägliches Arbeitstier, sage ich mal. Ich behandle es echt mies. Aber es fährt und eine Wäsche hat das Ding, glaube ich, noch nie gesehen. es regnet ja ab und zu. Nein, aber das Ding ist einfach, ich brauche, wenn es da drinnen halt, wenn meine Tochter mal wieder denkt, dass sie den Rest des Brötchens halt einfach unten hinwirft, dann ist das halt so. Räumt mal irgendwann raus oder irgendein Tier wird davon überleben. Würde ich jetzt anders machen, würde ich mit dem Auto zu Kundenterminen fahren, natürlich. Ne? Aber ich brauche jetzt nicht den Porsche oder was auch immer. Also das ist auch sehr individuell. Wenn jemand mit seinem Porsche glücklich ist, viel gut. Aber für mich ist es halt, also für mich wäre eine Bahncard 100 deutlich mehr Status als eine fette Karre.
Ja, aber lass mal mich zum Abschluss bringen. Elias, ich gehe davon aus, dass du uns zuhörst. Natürlich holst du dir ein iPhone.
Ja. Also, ich glaube, er hat es schon gemacht.
Dass du keins hast, sorgt eigentlich schon fast dafür, dass ich dir nicht mehr schreiben will. Und das wäre für mich aber tatsächlich viel zu dramatisch, weil Elias und ich schicken uns ja nur lustige Katzenbilder.
Hat er dir erzählt oder hat er den Tipp vielleicht direkt schon von dir gehabt, bevor ich sagen konnte, dass du das auch hast? Er hat jetzt plaudert.
Nee, hat er nicht von mir, aber das ist tatsächlich was. Doch, komm, die 5 Minuten nehmen wir uns noch. Plaude, P-L-A-U-D.
Das ist ein Wort, was ich als Sachse besonders gut sprechen kann mit dem B und P und Dünte. Plaude.
Was ist das? Das ist ein Gerät, für die, die es mit Video gucken, so groß wie eine EC-Karte, ein bisschen dicker, vielleicht so wie, ja, zwei, drei EC-Karten dick, aber sonst von der Größe her genauso. Ist ein Transkribiergerät. Kann man in jedem Call sowohl physischen Call auf den Tisch legen, und den Call transkribieren lassen, aber auch in jedem virtuellen Call oder auch hinten ans iPhone gemacht für Telefonate. Auf Knopfdruck nimmt das auf. Das heißt auch da, Thema DSGVO, sagt einmal kurz Bescheid, hey, ich würde den Call gerne transkribieren, ist das okay? Ja, klickt das Knöpfchen, los geht's. Einer meiner Kunden nutzt das jetzt seit einem Dreivierteljahr und wir haben es jetzt so eingebunden, dass er das in Erstgesprächen, also in Akquisegesprächen nutzt. Er sagt immer Bescheid, hören Sie mal, damit ich mich besser aufs Gespräch konzentrieren kann und nachher trotzdem alle Infos habe. Ich würde das gerne aufnehmen. Ist das okay für Sie? Bleibt auch unter, also bleibt ja bei mir auf deutschen Server. Plaude ist DSGVO-konform. Er nimmt nachher das Transkript, gibt das einem Langlog-Assistenten. Der holt zum einen die Immobiliendaten raus, Persönlichkeitsdaten. Also Persönlichkeitsdaten im Sinne von, welcher Farbtyp ist derjenige? Was ist ihm besonders wichtig? Und da muss ich sagen, da macht es dann richtig, richtig Sinn, damit zu arbeiten. Ne? Plus wir haben natürlich das so verknüpft, dass die Immobiliendaten dann direkt direkt zu OnOffice hochgeladen werden. Und Plot ist für mich ein absoluter Gamechanger. Ich nutze es überall. Jeder meiner Kunden weiß, dass ich Telefonate aufnehme, dass ich jeden Call aufnehme und die Transkripte in meine Wissensordner packe für Langdoc. Das ist, ändert alles. Weil man vor jedem Termin nochmal kurz fragen kann, worüber wollten wir nochmal reden.
Da hast du jetzt nochmal zum Schluss so einen richtigen, so einen richtig guten Tipp, so einen Hack oder wie auch immer, rausgehauen.
Brauchen wir dringend Affiliate-Link.
Na, mach du.
Die Zitrone muss gepresst werden. Also das kann ich jedem nur raten. Das Ding kostet, glaube ich, 140 Euro, 150 Euro. Plus natürlich ein Jahresabo. Das ist ja heute so. Aber dafür hat man dann unbegrenzte Minuten. Ich weiß nicht, ich kann mal live gucken, wenn du möchtest, falls es dir irgendwie andersweise interessiert. Ich habe dieses Jahr 224 Stunden Gespräch aufgenommen.
Du, das ist ganz schön viel.
Rheinländer.
Siehst du, bei mir wäre das wahrscheinlich, wie gesagt, ich, als ich mit dem Hagen Herbold und dem Christian Sporbert zusammen von München nach Stuttgart und auf das Roadshow gefahren bin auf der Autobahn, in den 2 Stunden hat Hagen, glaube ich, mehr telefoniert als ich in einem ganzen Jahr.
Ja gut, aber das ist ja auch da. Du hast da deinen Kommunikationsweg gefunden. Ich telefoniere auch viel, ist mir wichtig. Aber da auch da, findet euren Kommunikationsweg. Ich kenne Dienstleister, die arbeiten ausschließlich mit E-Mail. Die sind telefonisch oder über WhatsApp nicht zu erreichen. Keine Chance.
Wenn mich jemand nicht erreichen will, dann ruft er mich an, ja?
Ja, genau.
Dafür antworte ich auf E-Mails innerhalb von wenigen Augenblicken meistens.
Ja, und das ist ja auch das Schöne. Ihr Lieben.
Gut.
Diesmal, lieber.
Sollen wir uns unter Druck setzen und uns für nächste Woche schon verabreden, oder?
Doch.
Ja. Ich hätte eine spannende Sache tatsächlich, ob wir die nächste Woche machen oder übernächste Woche. Aber das würde ich gerne mal mit dir bauen. Nicht bauen, sondern durchspielen gedanklich. Schreibe ich dir da auch in WhatsApp, was ich meine.
Ja, dann machen wir das und dann können die Leute am ersten Feiertag Podcast hören. Das ist auch wunderbar.
Ja.
Wenn die Familie mal wieder nervt, rausgehen, Podcast anmachen.
Genau. Cool.
Dann. Robert, danke dir. Allen danke fürs
Zuhören. Danke dir.
Wie gesagt, ihr erreicht uns auf Insta, auf LinkedIn, per E-Mail.
Auf Robert. YouTube habe ich es jetzt auch hochgeladen.
Wow.
Also, Spotify und so weiter. Also, es gibt viele Möglichkeiten.
Ich wollte gerade sagen, und wenn ihr uns erreichen wollt, ganz easy, einfach LinkedIn, Insta. Ich glaube, also meine Handynummer steht auch auf meiner Website. Ich weiß es bei dir gar nicht.
Meine steht natürlich aus Impressumspflichtgründen steht natürlich eine Telefonnummer, aber schreibt eine E-Mail und ihr werdet schnell eine Antwort erhalten.
Sehr schön. Ansonsten für die wir nicht mehr hören, schöne Feiertage, gutes neues Jahr, guten Rutsch, aber gibt nächste Woche noch eine Folge, von daher hören wir uns dann nochmal.
Es könnte noch 2 kommen, oder? Nächste, übernächste.
Ja, machen wir. Du willst, okay, wir ziehen das durch. Wir ziehen über die Feiertage durch, Robert.
Nee. Silvester ist Mittwoch, ne?
So.
Ah, nee, dann nur noch eine, glaube ich, dieses Jahr.
Ja. Dann nur noch eine, dann wird es eben nur noch eine.
Aber direkt am 1. kommt dann die, wir können quasi eine Neujahrsfolge direkt machen.
Leicht verkatert und mit Schwarzpulver an den Händen.
Ab morgen darf ich wieder oder ab übermorgen darf ich wieder Sport machen. Also ab Donnerstag, wo die Folge rauskommt und deswegen, also verkatert ist dieses Jahr nichts.
Sehr gut. Vollgas, Robert.
Dann schöne Woche dir.
Bis dann, dir auch. Ciao, ciao.